Die Baseballwelt trauert, denn einer der größten und besten, den dieser Sport je gesehen hat, ist im gesegneten Alter von 93 Jahren von uns gegangen. Die Rede ist von Willie Mays, der am 18.06. verstorben ist. Doch Willie Mays bleibt nicht nur wegen The Catch, was ihr gerade als Einleitung gehört habt und einer der spektakulärsten Plays seiner Zeit war, sowie seinen 660 Home Runs und 24 All-Star-Nominierungen in Erinnerung, sondern Mays war auch eine Inspiration für viele Amerikaner. Er war nämlich der erste dunkelhäutige Kapitän eines Teams in der MLB. 1979 wurde Mays dann in die Hall of Fame aufgenommen, spielte 21 Saisons zwischen 1951 und 1972 für die San Francisco Giants und 1972-73 dann noch für die New York Mets. 2015 wurde Mays sogar von Obama mit der Friedensmedaille geehrt. Rest in peace, Willie Mays. Kevin, hi erstmal. Hast du noch was zu Willie Mays zu sagen?
Hallo Niklas, was soll man da großartig noch zu sagen? Absolute Legende auf und neben dem Platz, unabhängig von den sportlichen Erfolgen. 660 Home Runs, Platz 6 auf der All-Time-List. Da kann man nur Rest in Peace, Say Hey Kid sagen und möge er im Frieden ruhen. 93 wurde er, glaube ich, ist auch ein schönes Alter. Ja. Als Fact vielleicht noch nebenbei, das fällt mir noch ein, in dem Ballpark, in dem Willie Mays seine Karriere begonnen hat, im Rickwood Field, wird auch heute Nacht gespielt. Da treffen die San Francisco Giants auf die St. Louis Cardinals und traurig, dass das jetzt gerade mit so einem Datum aufeinander trifft. Aber ja, so ist das nun mal.
Absolut, definitiv. Ja, du hast es gerade schon mal ganz kurz gesagt. Rickwood Field heute als Ersatz für das Field of Dreams Spiel, was man ja die letzten Jahre immer gesehen hatte. Ältester Ballpark in Amerika und Willie Mays dort seine Karriere begonnen. Aber auch ganz viele andere Hall of Famer haben da gespielt. Selbst Babe Ruth hat dort gespielt. Hank Aaron liefen dort auch auf und waren daher. Das wird heute Nacht, also wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, habt ihr schon die ersten Bilder gesehen, die ersten Videos gesehen. Sehr, sehr emotional werden nach dieser Wendung jetzt kurz vor diesem ersten Spiel im Rickwood Field. Ja, jetzt ist eine Überleitung natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben mit The Catch gestartet, wollen aber einmal jetzt noch unser normales Intro auch abspielen. Nämlich mal so langsam dann zu etwas schöneren Themen kommen. Und zwar, ein Maskottchen hat den New York Mets neues Leben eingehaucht. Snoop Dogg hat ein Baseballspiel kommentiert. Die Boston Red Sox überraschen aktuell die Big Dogs der Liga und die MLB hat eine neue Verletzungsepidemie. Genug Themen, über die wir heute sprechen können. Sprechen werde ich heute aber nur mit Kevin, denn Lukas ist leider heute krankheitsbedingt verhindert. Moin, Kevin.
Hi nochmal.
Wie schaut's aus bei dir? Wie ist die Lage im Krankenheim?
Ja, man wird so langsam wieder ein bisschen mobiler. Ja? Ich denke, der Heilungsverlauf von Acuña Jr. wird schneller sein als meiner. Aber ich halte mich tapfer und das liegt auch zum Teil natürlich an dem neuen Bases Loaded T-Shirt, das ich selbstverständlich anhabe. Ich weiß nicht, ob du es durch die Kamera sehen kannst, aber ich sitze wie angegossen.
Wir haben uns nicht abgesprochen, aber beide sitzen hier mit dem Bases Loaded Podcast T-Shirt. Wir haben es in London das erste Mal gefilmt und auch die Verlosung hat ein Glücklicher nämlich das T-Shirt schon gewonnen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal wieder reposten, dann könnt ihr es angucken. Und schreibt uns mal gerne, wie dieses T-Shirt euch gefällt. Uns gefällt es, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Und wer weiß, wenn es Anklang findet, dann gibt es das vielleicht auch mal zu bestellen. Deswegen lasst mal gerne da, wie euch das Ganze gefällt. Kevin, letzte Woche war ganz hart für dich, die Woche, weil wir natürlich viel über London gesprochen, wo du ja verletzungsbedingt ausgefallen bist. Du hast dann in den letzten 5 Minuten nochmal deinen Zeitblock bekommen für Padres-Content. Den will ich dir jetzt mal direkt zu Anfang geben. Was sagst du denn jetzt? Wochenende seid ihr von den Mets gesweept worden. Jetzt darfst du ein bisschen Padres-Content raushauen.
Wow, so eine Folge wird das heute also. Kaum sind wir zu zweit, geht's los, ne?
Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben vor der London-Folge.
Ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was die Mets befreit hat. War es London, war es Grimace oder... ich kann es dir nicht sagen, ja. Der Roadtrip der... jetzt habe ich einen Hänger. Der Roadtrip der Padres, so, war nicht so wie erhofft. Das ist so die typische Achterbahnfahrt, die man als Padres-Fan eigentlich gewohnt ist.
Und Kevin, weißt du noch, was du dir in der Folge vor, bevor wir nach London geflogen sind, gewünscht hast?
Nee, was denn?
Ich gebe dir einen Sound.
Ach.
Du hast dir den Sweep gewünscht im Soundboard und es ist mir eine Ehre, wirklich eine Ehre, den das erste Mal gegen deine Padres einsetzen zu dürfen. Hast du noch was Weiteres aus der Padres-Bubble zu erzählen?
Ja, da kommen wir später ja nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Heute sprechen wir auch unter anderem über das All-Star-Voting und da dürfen die Padres natürlich nicht zu kurz kommen.
Ich ahne schon wirklich Böses, aber du hast es richtigerweise angesprochen. All-Star-Voting wird heute ein großes Thema bei uns werden. Die MLB hat jetzt veröffentlicht, wer in der ersten Phase aktuell die meisten Stimmen bekommen hat. Und das werden wir natürlich auch mal zu unserem Besten geben. Zu unserem Besten geben werden wir jetzt auch einmal kurz unseren Moment der Woche, leicht zu früh angesetzt. Kevin, was war dein Moment der Woche?
Mein Moment der Woche kommt von Eddie De La Cruz. Der steht auf der zweiten Base im Spiel gegen die Brewers. Dann startet der Pitcher einen Pickoff-Versuch. Der geht leider etwas daneben. Und Eddie macht das, was er so häufig macht. Er nimmt die Beine in die Hand und scoret. Und ich finde, das ist eine Situation. Ich weiß nicht, ob wir es bei Insta noch irgendwie einspielen können. Wahrscheinlich haben es auch viele schon gesehen, aber das ist eine Situation im Ballpark, wo für mich nur ganz wenige Spieler scoren können und Ellie ist einer davon. Absolutes Highlight für mich.
Highlight hast du auch schon, ich glaube vor zwei Folgen schon mal kurz gesagt, Ellie De La Cruz ist für dich ja wirklich ein laufendes Highlight-Tape und ich glaube, diese Szene hat das erneut nochmal wieder verdeutlicht und wenn er ein Model wäre, wäre seine Setcard jetzt um eine Seite nochmal wieder bereichert worden. Also Ellie De La Cruz, wenn man den sieht, macht immer mega Spaß, vor allem, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie groß er ist, aber ich glaube, er geht ja über die 1,90 locker rüber und ist ja eigentlich auch ein recht, recht dürrer Kerl. Und wenn er dann wirklich anfängt zu sprinten, also das sieht aus, so gefühlt so Streichholzbeine. So sieht das irgendwie so ein bisschen aus, wenn er lossprintet, ne?
Ja, das ist wirklich verrückt, ne? Also man denkt das gar nicht, wenn man ihn sieht, aber der Mann hat einen Speed, ne? Wow.
Absolut. Ist wieder was für die MLB Flashbacks auf jeden Fall. MLB Flashbacks wird vielleicht auch offen in meinem Moment der Woche. Und das ist so ein Ding, was sich mittlerweile schon ein bisschen wiederholt hat. Ich erzähle aber mal von Anfang an. Und zwar Alex Verdugo hat 4 Jahre lang für die Boston Red Sox gespielt. Und wir hatten es euch empfohlen, die Serie zu gucken. Die Yankees haben gegen die Boston Red Sox gespielt im Fenway Park. Und dann wurde Alex Verdugo gefragt, wie er dann eigentlich willkommen geheißen wurde bei seinem ersten Spiel. Hat dann kurz gezögert und hat geantwortet, like a Yankee, bedeutet, er wurde ausgebuht. Und dann kam es, wie es kommen sollte und wie es häufig schon mal im Moment der Woche war, einmal mit Otani in Toronto und einmal mit Judge bei den Giants. Bei dem ersten At-Bat von Alex Verdugo, er ist ausgebuht worden und anschließend 2 Home Runs, ein Two-Run-Home-Run, so war es, ein Two-Run-Home-Run zur Eröffnung der Serie. Und wer jetzt das vielleicht aus dem Fußball so ein bisschen kennt, dass man gegen seinen Ex-Arbeitgeber nicht wirklich euphorisch jubelt, sondern das Ganze so ein bisschen runterspielt, das hat man bei Alex Verdugo überhaupt nicht gesehen. Also der hat den Home-Run aber zelebriert und hatte eine Freude daran. Und da erkennt man eigentlich daran, was diese Rivalität zwischen diesen beiden Teams ausmacht. Wenn du vorher bei uns gespielt hast, ist uns allen vollkommen egal. Du wirst trotzdem gnadenlos ausgebuht. Und das macht eigentlich diese Rivalität so, so genial. Also immer egal, wie die Teams in der Liga aktuell unterwegs sind, immer wenn die Red Sox gegen die Yankees spielen, ist es ein Must-See. So sehe ich es auf jeden Fall. Siehst du es auch so, Kevin?
Ja, definitiv. Ich finde das ja auch ein bisschen verrückt, dass sich dieses Ausbuhen und dann kommt der Home Run, dass sich das jetzt geil. So langsam verstetigt unter den Stars, ne? Also, vielleicht sollte man die harten Hitter besser nicht ausbuhen, bevor man dann die Quittung kassiert.
Vermutlich, weil es ist jetzt wirklich das dritte Mal passiert, ne? Also, das ist ja, ich meine, letztes Jahr war ja so ein bisschen die Geschichte von Trey Turner, nachdem er ja am Anfang so einen Slump hatte und dann sind ja die Phillies-Fans aufgestanden, haben für ihn applaudiert und das war ja so die Zündung für ihn. Aber scheinbar ist es jetzt irgendwie diese Saison die Geschichte, wenn du auf deinen Ex-Verein triffst oder wo du gehandelt worden bist hinzuwechseln oder du ausgebuht wirst, dass du dann besonders ablieferst. Aber ich kann es verstehen, weil wenn du so richtig gehasst wirst, dann, ich glaube, dann spielst du meistens am besten. Also ich kann es wohl
nachvollziehen. Ja, das ist ja nochmal so eine kleine Extra-Motivation, ne? Daraus können ganz viele neue Energie ziehen. finde ich.
Das kickt definitiv, absolut. Und ich glaube, gekickt haben auch die Serien, die wir euch letztes Wochenende empfohlen haben oder für das letzte Wochenende empfohlen haben. Und beim Tippspiel, kann ich schon mal vorwegnehmen, lagen wir irgendwie alle fast bei allen Serien weit, weit daneben. Es waren ordentliche Überraschungen da drin. Wir wollen mal starten mit der Serie Phillies gegen die Orioles. Ausgegangen ist die Serie 2-1 für die Baltimore Orioles, getippt worden. Von mir waren 2-1 Sieg für die Phillies. Lukas in dem Fall stellvertretend durch André 3-0 für die Orioles. Und Kevin, du hattest auch für die Phillies getippt. Genauso wie die Community mit 2-1. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Orioles haben diese Serie 2-1 gewonnen. Kurzes Fazit zu diesem Dreispiel. Alec Boone ist gerade richtig heiß unterwegs, hatte auch in der Serie 8 Hits bei 13 At-Bats. Und Anthony Santander von den Orioles mit 3 Home Runs, das waren die Spieler dieser Serie. Orioles durch den Seriensieg bewiesen, dass die Yankees sich in der Division nicht sicher sein dürfen. Und ja, für die Phillies war es dann nach dem Split in London gegen die Mets und der Serienniederlage gegen die Red Sox und den Orioles jetzt der zweite Serienverlust in Folge. Doch das sollte sich dann erneut ändern. Kevin, gegen diese
Padres. Heute macht es besonders Spaß. Heute.
Aber deine Padres geben mir auch sehr, sehr viele Vorlagen. Ich habe kurz, willst du dir rübergeben, Padres, wir haben gegen Phillies diese Woche gespielt und die Serie ist schon vorbei. Erzähl mal was zu den drei Spielen.
Ganz genau. Ja, die Phillies konnten nach den zwei Niederlagen, beziehungsweise nach den zwei Serienniederlagen froh sein, dass die Aufbaugegner aus San Diego zu Gast waren. Das erste Spiel war relativ, beziehungsweise nicht relativ, war sehr eindeutig. Die Padres haben 9-2 verloren. Das war eine absolute Machtdemonstration der Phillies mit 18 Hits zu 7 aus Sicht der Padres. Im zweiten Spiel wurde es dann schon etwas enger. Die Padres führten lange mit 3-1 bis zum achten Inning, glaube ich, ja. Ehe dann die Phillies angeführt von Schwarber eine Aufholjagd starten, die dann mit dem Walk-off von Nick Castellanos geendet ist. Und im dritten Spiel konnten wir aber den Sweep verhindern. Heißt, es gibt jetzt keinen Einspieler des Basins für dich.
Ich habe schon gezittert kurz gerade, dass ich nicht spielen kann, aber dann habt ihr doch mal einen Sieg um die Ecke geholt.
Ja, das Spiel habe ich gestern tatsächlich nach dem Deutschlandspiel noch geguckt. Und ja, da haben mir die Padres eigentlich relativ gut gefallen und haben insgesamt 5-2 gewonnen. Ein Homerun von Harper reicht am Ende nicht aus, um irgendwie nochmal ja, den Anschluss zu schaffen. Und da waren die Padres eigentlich ganz, ganz gut unterwegs, muss ich sagen. Aber so ist das. Wie gesagt, die Achterbahn. Mal geht sie nach unten, mal geht sie nach oben.
Aktuell geht sie stark nach unten. Padres gegen müssen dieses Wochenende, glaube ich, gegen die Brewers.
Die Brewers, ja. Ganz genau, könnte zu Hause gegen die Brewers.
Könnte auch nochmal wieder kniffelig werden. Ja, wir gehen zur nächsten Serie mal über, die wir euch empfohlen hatten. Yankees waren bei den Red Sox zu Gast. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, Alex Verdugo mit seiner Story war definitiv Mann des ersten Spiels. Doch dennoch, die Red Sox haben die Serie geholt, 2-1. Das war für uns alle und auch für euch als Community überraschend. Ich 3-0. Lukas 2-1 für die Yankees getippt, Kevin, du auch im 3-0 Sweep und die Community hat es mit 73% für die Yankees gehalten. Spiel 1 haben die Yankees noch recht deutlich 8-1 gewonnen, doch dann die beiden anderen Spiele haben die Red Sox 8-4 und dann auch einmal deutlich 9-3 gewonnen. Spiel 3, kurzer Fun Fact am Rande, die Boston Red Sox mit 9 Stolen Bases in einem Spiel, Franchise Record. Und die Boston Red Sox gibt es ja bekanntlichermaßen nicht erst seit gestern. Und die Boston Red Sox sind gerade richtig heiß unterwegs, haben erst die Serie gegen die Phillies gewonnen, dann jetzt die Serie gegen die Yankees gewonnen und ja, die Red Sox zeigen aktuell, dass man verdient über 500 steht und in den Kampf um die Wildcards muss man definitiv mit den Boston Red Sox rechnen und ja, die Yankees haben jetzt aktuell dann oder sind aktuell noch in der Serie gegen die Baltimore Orioles und danach geht's spannend weiter gegen die Atlanta Braves und danach kommt die Subway Series gegen die New York Mets und die New York Mets ja auch gerade wieder stark unterwegs.
Das ist ein tougher Plan, ne? Tougher Schedule für die Yankees. Also
Ja, Lukas hat das auch schon mal gesagt. Wir haben recht häufig die Yankees immer in der Serie der Woche drin. Aber man muss auch sagen, die Spiele, die die Yankees auch haben, das sind auch immer irgendwie geile Spiele. Jetzt, wie gesagt, die Red Sox haben wir empfohlen gehabt. Jetzt Orioles, gutes unter der Woche, hätten wir aber sonst klar definitiv empfohlen. Jetzt, wenn sie dann gegen die Braves spielen, ich nehme es schon mal vorweg, empfehlen wir euch auch fürs Wochenende. Und ich glaube, die Subway Series, ich weiß jetzt noch nicht, das wird wahrscheinlich wieder unter der Woche sein. Aber das ist natürlich auch ein Ding, was man sich angucken sollte. Und angucken kann man sich jetzt auch noch Spiel 3. Aber Kevin, fass nochmal die ersten beiden Spiele zwischen den Orioles und den Yankees zusammen gerne.
Aktuell steht es in der Serie 1-1. Das erste Spiel haben die Yankees gewonnen, 2-4 oder 4-2, je nachdem, wie man es nimmt. Und das zweite Spiel haben die Yankees trotz Rückkehr von Gerrit Cole verloren. Der aber relativ solide gestartet ist mit 5 Strikeouts. Aber das reichte insgesamt nicht. Ich frage mich auch, ob die Yankees noch mal was. Also die Pitcher, da kommen wir ja später noch mal drauf. Die Pitcher sind ja alle so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verletzungsanfällig, aber ich habe das Gefühl, in der Saison trifft es die Pitcher sehr häufig. Meinst du, dass die Yankees da noch mal was machen, obwohl sie ja eine relativ solide bzw. gute Rotation haben, ob sie da für die Tiefe noch mal was machen?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, weil als ich vorhin auf dem Weg nach Hause gegangen bin, von der Arbeit, habe ich gesehen, dass die Yankees einen Pitcher unter Vertrag genommen haben. Und ich gucke gerade parallel, ob ich jetzt gerade schnell finde, wer das gewesen ist, weil ich habe es nur ganz, ganz kurz gesehen. Ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen,
Das passt
wen.
ja gut zu meinen Empfinden, weil das hätte ich jetzt auch den
Ja,
Yankees so zugeschrieben. Aber lustig, dass es anscheinend zeitgleich irgendwie passiert ist.
also es wäre eigentlich, wenn wir es jetzt wüssten, wäre es eine super Überleitung natürlich gewesen. Jetzt kann ich dir sagen, Tim Hill wurde unter Vertrag genommen für
Ach, den
ein
kenne ich
Jahr.
sogar.
Tim Hill kommt, glaube ich, oder war letztens dann, oder letztes Mal ich dann noch bei den Chicago White Sox unter Vertrag.
Und letztes Jahr beim Padres, wenn ich mich nicht
Okay.
irre.
Hast du nähere Infos zu ihm, also wenn er bei euch gespielt hatte oder?
Ja, ich meine, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der wurde im Rahmen des Cease Trades nach Chicago verschifft. Habe ihn da aber auch nicht weiter verfolgt. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt eine Maßnahme von den Chicago White Sox war, um irgendwie ja so alles für den Rebuild aufzubereiten. Oder nicht, das kann ich an der Stelle nicht sagen.
Okay, ich kann jetzt ein bisschen Näheres zu Tim Hill sagen, aber ganz kurz, bevor ich auf Tim Hill nochmal wieder eingehe. Chicago White Sox war auch ein guter Punkt. Wir haben eine Frage aus der Community bekommen zu den Chicago White Sox, wie sich das die nächsten Jahre verhalten könnte, ob sich das vielleicht zum Positiven wenden könnte nach der ja, schlimmen, schlimmen Saison, die sich dort aktuell weiter anbraut. Da werden wir nächste Folge nochmal detailliert drauf eingehen, speziell auf die Chicago White Sox, was der aktuelle Stand ist, was da aktuell schief läuft und wie es eventuell in Zukunft laufen kann. Da aber auch die Aufforderung an euch, liebe Community, wenn ihr immer Fragen habt, schreibt uns gerne, schreibt uns über Discord, schreibt uns über Instagram und wir nehmen diese Themen dann mit auf und versuchen diese bestmöglich dann auch zu beantworten, genauso wie wir jetzt auch beantworten werden, Tim Hill. 34 Jahre hat diese Saison bei den Chicago White Sox oder spielte bei den Chicago White Sox, hat jetzt aktuell 13 Strikeouts und 23 Innings, ein ERA von 5,87 und ein WHIP von 2,22. Also jetzt natürlich kein Vergleich zu Gerrit Cole oder Marcus Stroman, aber natürlich Tiefe letzten Endes mit dazu geholt. Also von daher macht das aktuell definitiv Sinn. Letzte Serie, die wir euch empfohlen haben, und jetzt kommen wir zum zweiten Mal, dass ich den Besen hier schwingen darf. Die Rangers haben gegen die Mariners gespielt und die Mariners haben die Rangers gesweept. Und einmal ganz kurz, bevor ich zu einem Fazit zu der Serie komme, das zweite Spiel war noch tatsächlich sehr, sehr interessant. Die Mariners haben 7:1 geführt im 9. Inning. Wir hatten tatsächlich auch jemanden aus der Community, der live vor Ort gewesen ist. Und im letzten Inning haben dann die Rangers noch 4 Runs rausgezaubert und hatten tatsächlich sogar noch die Bases loaded gehabt. Also ein Grand Slam hätte das Ganze in die Extra Innings gebracht. Da stand es nämlich 7:3, waren allerdings schon 2 Outs. Es kamen dann folglich nur noch 2 weitere Runs und das Spiel endete 7:5. Ja, aber Fazit, Kevin, ich gebe mal sonst gerne an dich. Ich habe die anderen beiden Spiele schon gefazit. Mariners sweepen die Rangers.
Ja, für die Mariners ein ganz wichtiger Sweep im Bezug auf die AL West. Ne? Die bauen da sich mittlerweile ein gutes Polster auf. Ich glaube, die sind jetzt bei 9 oder 10 Spielen vor den Rangers bzw. Astros. Jetzt geht's für sie weiter gegen die
Mariners spielen aktuell gegen die Guardians.
Falls ah ja, jetzt spannend, bin ich, jetzt war ich im Kopf ein bisschen weiter, ja. Jetzt spielen sie gegen die Guardians. Aber grundsätzlich finde ich die AL West insgesamt sehr spannend, weil ich den Rangers wie den Astros eigentlich immer noch so ein bisschen zutraue, den Schritt wieder ran an die Mariners zu gehen. Auch wenn die Mariners aus deren Perspektive jetzt gerade alles richtig machen. Die anderen beiden strugglen, beziehungsweise können nicht mal einen Winning-Streak länger halten und die setzen sich immer weiter ab. Aber mal sehen, was da noch passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es auf einen ähnlichen Showdown wie letzte Saison hinausläuft. Auch wenn das vielleicht ein bisschen optimistisch aus Perspektive der anderen beiden ist.
Zumindest könnte ich mir gut vorstellen, dass es um 2 und 3 spannend wird. Und dann dementsprechend vielleicht auch um die Wildcards. Aber aktuell ja, setzen sich die Mariners gut von den anderen tatsächlich ab und die Rangers, genau. Ich habe es auch gelesen, die Rangers, das war ein Zitat, letztes Jahr haben alle halt überperformt und dieses Jahr spielen sie halt normalen Baseball und dementsprechend sieht es so aus, wie es aktuell aussieht. Und ich glaube, das trifft es eigentlich relativ gut, dass man letztes Jahr einfach überperformt hatte, was natürlich erfolgreich ausgegangen ist.
Ja, ist auch mein Gefühl dazu.
Sehr schön. Ja, es war ein verdammt spannendes Wochenende, fand ich. Also es waren richtig, richtig geile Serien mit richtig, richtig geilen Spielen dabei. Setzte sich dann jetzt diese Woche auch noch fort und es ist aber noch viel, viel mehr passiert. Ich glaube, wir haben wirklich, heute hätten wir Themen für 5 Folgen. Deswegen fangen wir mal an mit der Rubrik kurz und knapp und wieder mit Background-Musik. Das hat letztes Mal sehr, sehr gut geklappt, wie ich empfunden habe. Wenn ihr natürlich sagt, das gefällt euch nicht, dann meldet euch immer gerne. Aber kurz und knapp, ja, die Dodgers mit Verletzungssorgen. Yoshinobu Yamamoto wurde von den Dodgers auf die 15-Tages-Injury-List gesetzt mit einer Schulterverletzung. Und auch Mookie Betts von den Dodgers wird jetzt 6 bis 8 Wochen fehlen, nachdem er am Sonntag gegen die Royals vom Pitch an der Hand getroffen wurde. Fehlen wird auch Anthony Rizzo den Yankees für 4 bis 6 Wochen mit einer Armfraktur aus dem Spiel gegen die Red Sox. Noch bitterer ergeht es allerdings den Baltimore Orioles, denn mit Kyle Bradish haben die Orioles jetzt ihren dritten Starting-Pitcher diese Saison mit Tommy John Surgery verloren. Nach Tyler Wells und John Means hat es Bradish diese Woche erwischt. Bereits vor der Saison wurde O's All-Star-Closer Felix Bautista operiert und fehlt ebenfalls die gesamte Saison. Fehlen wird auch künftig Daniel Vogelbach, denn Daniel Vogelbach wurde von den Toronto Blue Jays entlassen, genauso wie José Abreu, der von den Astros released wurde und erhält jetzt 30 Millionen Dollar für die nächsten 1,5 Jahre, ohne irgendeine Leistung erbringen zu müssen. Max Kepler ist von der Entlassung wirklich sehr, sehr weit entfernt, denn gegen die Athletics war sein 3-Run-Home-Run zum Ausgleich der 81. Home-Run Keplers im Target Field, also der Heimstätte der Minnesota Twins, und hat dort nun die meisten Home-Runs erzielt ever. Tags zuvor wurde Kepler schon mit seinem Walk-Off-Single in extra Innings zum Match-Winner. Kepler insgesamt mit 5 Hits, 4 RBIs in der Serie gegen die Oakland Athletics.
Zahlen, auf die Pat Oberg auch gerne gewettet hätte. Denn die MLB hat mal wieder einen neuen Wettskandal und nun ist ein Empire überführt worden. Pat Oberg, der ein Perfect Game in der World Series geleitet hatte, hat gegen die Wettregeln der MLB verstoßen. Er solle wohl auf keine eigenen Spiele gewettet haben, wurde aber dennoch folgerichtig freigestellt. Zuschauerboom in der MLB. Vergangenes Wochenende war das beste Wochenende, was die Zuschauer-Attendance insgesamt und den Durchschnitt angeht, seit 2008. Und zu guter Letzt, das wird dich bestimmt besonders freuen, Niklas, die Dodgers haben ihr zweites City Connect Jersey vorgestellt. Das Galaxy of Stars zollt Tribut am Vin Scully, dem Kolosseum, der alten Heimat der Dodgers, sowie durch den Farbtupfern auch das Dodgers Stadium.
It's time for Dodger Baseball!
Das sage ich zum neuen Trikot der Dodgers jetzt tatsächlich nur. Ich war am Anfang, als ich diese Leaks gesehen hatte vom neuen Trikot der Dodgers, dachte ich, okay, komisch. Also es ist ja von der Farbgebung her ganz, ganz anders als die anderen City Connect Jerseys. Aber jetzt mit der Erklärung, diese kleinen Farbtupfer sollen an das Dodger Stadium erinnern, an die Farben von den Stühlen. Dann noch mit Vin Scully, mit seinem Hashtag It's Time for Dodgers Baseball, immer die Anfangsbuchstaben, fand ich eine coole Erinnerung an ihn. Und auch das Los Angeles Zeichen oder beziehungsweise Schriftzug vorne drauf ans alte Memorial Coliseum erinnert. Finde ich geil. Wie gefällt's dir?
Ich muss sagen, mir gefällt es auch ziemlich gut. Ich war von den anderen City Connect Jerseys ein bisschen enttäuscht. Also jetzt nicht von den Dodgers, sondern generell von den anderen Teams. Und ich muss sagen, das von den Dodgers gefällt mir fast schon mit am besten. Ich mag auch diesen cremefarbenen Grundton des Jerseys mit den Farbtupfern da drauf. Das gefällt mir.
Sehr gut. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, da tatsächlich zuzuschlagen. Aber Dodgers Trikot schön und gut, aber es gibt ja auch noch ein paar Themen, wo wir vielleicht noch ein Wort mehr für drüber verlieren wollen. Pat Oberg. Krass.
Heftig, oder?
Es ist also einerseits, dass Spieler letzten Endes auf Spiele wetten, das ist halt auch schon eigentlich ein No-Go. Aber jetzt auch noch ein Umpire, das ist schon echt heftig.
Ja, ich war auch sprachlos, als ich es gehört habe. Ich bin mal auf das Strafmaß gespannt. Das ist ja jetzt so noch nicht raus. Er ist ja jetzt erstmal freigestellt und die Untersuchungen laufen noch, wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn ich da richtig informiert bin. Was ich jetzt aber so aus der Gerüchteküche entnommen habe, wenn man dem Glauben schenken mag, ist das nicht so eine Dimension an Strafe oder an Strafmaß, was die Spieler erfahren haben. Hängt natürlich aber auch damit zusammen, vielleicht, was für einen Umfang wir hier sprechen an Wetten. Aber ich finde, bei einem Ref hat das nochmal einen ganz anderen Beigeschmack als beim Spieler.
Definitiv, weil gerade als Umpire kannst du ja ein Spiel nochmal deutlich besser beeinflussen als ein Spieler, wo es beim Baseball ja dann doch wohl letzten Endes auf eine Einzelleistung auch noch ankommt, gerade natürlich beim Schlag. Aber als Umpire kannst du es natürlich nochmal viel, viel einfacher beeinflussen, indem du einen Strike oder Ball, das ist sehr krass, ja. Finde ich. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Pat Oberg irgendwo nochmal ein Baseballfeld sehen wird.
Ja, ich finde das auch nur konsequent.
Absolut.
Also in letzter Linie. Ne? Also wir haben über die Strafen der Spieler gesprochen, wir haben darüber gesprochen, inwieweit wir das nachvollziehen können, beziehungsweise inwieweit wir da konform mitgehen. Und jetzt, weiß ich nicht, 2-3 Wochen später, hat es quasi die nächste Stufe erreicht. Ne?
Das ist schon heftig. Ich hätte nicht gedacht. Ich will gar nicht großartig wissen, was da vielleicht noch unter der Oberfläche alles noch weiter brodelt. Also ja. Das jetzt mit dem Umpire, du sagst es eigentlich schon richtig, ist eine ganz, ganz andere Dimension irgendwie nochmal. Und von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, aber alles andere als eine lebenslange Sperre würde ich nicht verstehen, würde ich auch nicht supporten wollen, weil Fehler hin oder her, das ist natürlich die Integrität des Spiels komplett einmal unterworfen.
Ja. Und ich für meinen Teil hätte gar nicht gedacht, dass die MLB so ein Wettproblem hat. Also die Policy ist ja eigentlich relativ klar. Ne? Die ist ja klar geregelt. Letztes Mal hast du es noch zitiert. Und dann können mal Ausnahmen, sag ich mal, naive Spieler, relativ einfache Spieler haben das mal außer Acht gelassen. Aber das ist wirklich, dass wir hier in so einem 2-3 Wochen Takt wieder darüber sprechen, jetzt mit dem Umpire, das finde ich schon irgendwie bedenklich.
Definitiv, aber was tatsächlich jetzt vielleicht abseits des Protokolls, wo wir beim Thema Umpire sind, die MLB hat jetzt eingeführt in der AAA das Automatic Ball Strike System. Also es ist nicht mehr weit entfernt, das nochmal ganz, ganz kurz parallel. Und so eine Story bringt es das nochmal schneller nach vorne. Aber wer weiß, vielleicht die Automatic Ball Strike, vielleicht hat da auch irgendjemand, der das ausgetüftelt hat, den Algorithmus so ein bisschen programmiert für seine eigenen Wetten und das kommt irgendwann mal raus. Da gehen wir jetzt aber erstmal nicht von aus.
Das ist dann Wettskandal 2.0.
Das ist komplett neue Stufe dann. Ich habe es gerade einmal auch vorhin kurz gesagt, die Orioles, die tun mir schon echt leid, ne? Das ist heftig. Kyle Bradish, Tommy John, 2024 komplett vorbei, wird wahrscheinlich dann Anfang 2025 genauso fehlen. Zwei weitere Starter mit Tommy John raus. Felix Bautista, einer der besten Closer, auch raus. Also, das ist schon. Und trotzdem sind die so gut. Das ist ja noch, das muss man ja nochmal dazu sagen. Ne?
Das ist ja nochmal beachtlich, ja.
Ja, also wenn du gerade bei den Yankees gefragt hast, ob die nochmal Tiefe fürs Pitching brauchen, dann, ich glaube, dann sagen die Orioles, Moment mal, ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr gerade noch. Irgendjemand, der den Ball irgendwie werfen kann.
Ist es denn nur mein Gefühl oder findest du auch, dass in dieser Saison die Pitcher mehr betroffen sind von Verletzungen als sonst?
Bedeutend mehr, und das ist ja auch statistisch tatsächlich ja schon nachgewiesen worden. Das war ja, ich glaube, kurz nach Anfang der Saison war das ja ein ganz, 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 ganz großes Thema, wo ja auch die Spielergewerkschaft auf die MLB zugegangen ist und die MLB ja dann gekontert hatte, nee, das wäre jetzt alles nicht so in dem Zusammenhang, mit der Pitchclock vor allem natürlich. Ich denke auch tatsächlich nicht, dass es an der Pitchclock liegt. Ich glaube, es liegt einfach viel, viel mehr daran, weil die Bälle immer schneller, immer härter kommen, immer mehr Movement drin haben. Und wenn du natürlich dann deine 90 Pitches da hast, mit immer irgendwie fast 90, 95 Meilen, dann ist das klar, dass das nicht mehr wirklich gut für den Körper ist. Und ich denke nicht, wie gesagt, dass die Pitchclock dran schuld ist, aber ich gebe dir vollkommen recht, es sind vor allem diese Woche wirklich sehr, sehr viele Verletzungen. Nicht nur bei den Pitchern, sondern auch bei Spielern, siehe Rizzo, siehe Yamamoto, ist Pitcher, offensichtlich. siehe aber auch Mookie Betts, selbst Aaron Judge war ja auch kurz oder ist vom Hit, vom Pitch getroffen worden, war dann auch erstmal kurz fraglich. Das ist keine schöne Tendenz, die wir dort aktuell sehen. Aber gut, dass du vom Pitch getroffen wirst, das ist letzten Endes dann irgendwie auch Berufsrisiko, ne?
Ja.
Auch wenn es wehtut. Pech.
Ja.
Auch wenn es auf jeden Fall wehtut. Wehtut könnte vielleicht gleich auch unser All-Star-Voting, weil so ein Voting unterliegt meistens immer, dass es dort zu einer Diskussion kommt. Und das könnte ich mir tatsächlich heute gut vorstellen. Die MLB hat nämlich jetzt unter der Woche erstmal veröffentlicht, welche Spieler denn aktuell am besten oder die meisten Stimmen erhalten haben für das All-Star-Game. Welches, ja, wann findet das All-Star-Game statt? Weißt du es jetzt aus dem Kopf?
Das müsste am 16. Juli stattfinden.
Also ja, ein bisschen weniger als einen Monat tatsächlich noch.
Genau.
All-Star-Game, anders als in den anderen US-Sportarten, tatsächlich ein sehenswertes Event, finde ich persönlich.
Finde ich auch. Also daran kranken ja quasi NBA und NFL. Aber die Natur der Sache im Baseball ermöglicht auch so ein Event mit mehr Spielhärte, sag ich mal.
Ja, definitiv. Ja. Also wir werden wahrscheinlich kein Bench-Clearing sehen und keine Prügelei, aber dennoch, die Spieler geben dort wirklich 110%. Also das macht Spaß zu gucken. Und es ist ja tatsächlich dann nicht nur das All-Star-Game, sondern es ist ja fast schon eine All-Star-Woche, wenn man so will. Kevin, nimm uns da gerne mal kurz mit, was in der Woche alles passieren wird.
Ja genau, es sind glaube ich 4 bis 5 Tage und... Und die Highlights sind beispielsweise das All-Star Celebrity Softball Game am Samstag, also am 13. Juli, der MLB Draft Opening. Ich weiß nicht, hast du den Combine gesehen? Vielleicht jetzt kleine Zwischenfrage dazu.
Ich habe tatsächlich kurz mal reingeguckt gehabt, aber ich könnte dir jetzt nicht großartig viel wiedergeben. Aber ich habe mal reingeguckt, das war durchaus mal interessant, aber hast du es genauer angeschaut?
Ja, ich habe ja jetzt viel Zeit und kann mich wenig bewegen. Ich habe ein bisschen länger zugeguckt und ich muss sagen, jetzt unabhängig von den Erkenntnissen, denen die Scouts viel besser machen als ich oder wir, fand ich das Format vom MLB Combine sehr erfrischend und sehr nah dran, sehr authentisch. Also wenn ich das mit dem, ich kenne jetzt nur den NFL Combine vergleiche, ist das eher so ein Hochglanzprodukt in Anführungszeichen für mich. Und beim MLB Combine hat man ja tatsächlich zu den Prospects, ich will jetzt nicht Verbindung sagen, aber man kommt da sehr nah dran. Ne? Man hört die Instruktionen der Coaches, man sieht die Sideline-Interviews direkt, also die machen eine Übung, zeigen, was sie können, dann kommen sie auf die Couch und werden interviewt. Und dann hat so ein Format auch eine gewisse Frische, weil es dann nicht alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Man sieht Scouting Grades eingeblendet. Ich fand's unabhängig davon, dass ich es bewerten kann, wer gut oder schlecht abgeliefert hat, fand ich es vom Format her sehr erfrischend, muss ich sagen.
Und das dachte ich tatsächlich auch, weil ich habe es direkt zum Anfang kurz eingeschaltet, ich glaube so 10, 15, 20 Minuten. Und die Kommentatoren waren ja direkt hinterm Betting Cage und haben dem Better auch die ganze Zeit irgendwas reingeworfen. Und irgendein Zitat war, glaube ich, er soll merken oder unter Druck hier auch schon sein. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr geil. Aber als du gerade gesagt hast, Hochglanzprodukt Draft oder Draft Combine bei der NFL, ist mir direkt Tom Brady mit der Unterhose in den Kopf gekommen. Und das hat sehr, sehr wenig mit Hochglanzprodukt zu tun. Aber naja, danach sollte die Karriere von Tom Brady noch zu Hochglanzprodukt auf jeden Fall werden.
Aber ja, das ist ja nochmal eine andere Zeit, ne? Das können wir jetzt nicht vergleichen.
Nein, aber es kam mir tatsächlich direkt in den Kopf. Und jetzt bin ich auch gespannt, welche Spieler dir, aber auch mir gleich im Kopf kommen werden, wenn wir unser All-Star-Voting hier einmal durchgehen werden. Für alle, die es vielleicht selber noch nicht gemacht haben, ihr habt jetzt noch die Zeit bis zum 27. Juni, eure All-Star-Spieler auszuwählen. Das ist dann das Favoriten-Voting. Und die zweite Phase steht dann direkt daran, oder schließt daran an. Die geht bis zum 3. Juli. Und da wählt man dann letzten Endes die Starter. Und die Starter sind dann letzten Endes die Spieler, die auch die meisten Stimmen bekommen haben. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, ne?
Ja, genau.
Sehr schön. Kevin, wir starten mit der American League. Wer ist dein First Baseman?
Hab ich die Ehre anzufangen? Dann starte ich mal.
Wir sind gespannt.
Mein All-Star First Baseman wäre Stand heute Josh Naylor von den Guardians mit insgesamt 17 Home Runs, 50 RBIs und einem OPS-Wert von 786. Naja, insgesamt starken Guardians-Mannschaft, finde ich, ist das eine Leistung, die man honorieren sollte. Und ich finde, die Guardians sind auch wieder so ein Team, nach meinem Empfinden, das ein wenig zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und ein bisschen zu wenig Liebe. Und darum geht mein All-Star-Voting da zu Josh Naylor.
Okay. Ich bin, da haben wir direkt den ersten Spieler, wo wir uns direkt nicht einig sind, und das könnte Diskussionen werden. Das könnten Diskussionen werden. Du nimmst Josh Naylor, führend ist ja aktuell Vladi Guerrero Jr. Das kann ich tatsächlich gar nicht so krass nachvollziehen. Also ich finde, da ist zum Beispiel ein Ryan Mountcastle von den Baltimore Orioles mir deutlich lieber. Und ich glaube, ich schon mal kurz vorwegzunehmen, weil es wird wahrscheinlich häufig zu Verwunderung kommen bei meinen Picks. Ich brauche Spieler, die Action liefern. Und da sehe ich Ryan Mountcastle über Josh Naylor. Nämlich Ryan Mountcastle hat 17 Mal ein Double geschlagen und Josh Naylor nur 9 Mal. Deswegen Ryan Mountcastle bei mir auf der First Base. Hat auch den besseren Betting Average, hat einen besseren Betting Average. Mehr Argumente komme ich nicht einliefern. Ich habe die Slashline weitergeguckt und habe gesagt, die Best Average ist zumindest besser. Aber er hat auf jeden Fall deutlich mehr Doubles und hat auch sogar ein Triple. Von daher, ich will Action sehen beim All-Star Game. Das ist ein Spiel, was von Action lebt. Von daher, Ryan Mountcastle, First Base.
Sehr schön. Möchtest du dann direkt mit deinem Second Baseman weitermachen?
Ich mache direkt weiter mit meinem Second Baseman. Und beim Second Baseman, wen haben wir da aktuell auf Platz 1? Altuve von den Astros ist aktuell auf Platz 1. Und damit bin ich auch nicht d'accord. Ich gehe zum Staatsnachbarn, zu den Texas Rangers, und ich sage, Marcus Semien nehme ich mit rein. Marcus Semien hat ein Triple, das hat zum Beispiel José Altuve nicht. Ich meine, ein Triple ist natürlich jetzt nicht großartig ausschlaggebend, hat aber 40 RBIs, das sind insgesamt 11 mehr als Altuve. Und ansonsten hat er auch mehr Runs, also von daher Marcus Semien, Texas Rangers, den buche ich bei mir ein.
Sehr schön. Du hast meinen Vote ja schon vorweggenommen. Mein Vote geht nach Houston, und zwar an den teuersten Second Baseman all time, José Altuve. Eben weil er insgesamt für mich auch statistisch bis auf das Triple und die RBIs offensiv das komplettere Paket ist.
Und das aber ist defensiv nicht. Defensiv ist Marcus Semien eines der besten Spieler, den diese Liga hervorbracht. Und auch die Defensive wird beim All-Star-Game gebraucht.
Ja, mein Team glänzt durch gnadenlose Offense. Und das muss ich nochmal bei José Altuve sagen. Die Astros sind ja wirklich, ich spreche gerne immer von der Achterbahnsaison, die Astros sind eher am unteren Ende der Achterbahn und keiner weiß so wirklich, wo es hakt, warum es hakt. Das ist nicht Astros-like. Und Altuve ist einer von ein paar Spielern, die trotzdem ihre Leistung liefern und offensiv einfach super sind. Natürlich ist Marcus Simeon, das haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, mit Outs Above Average, ne? Hat er den besten Wert. Ich kenne den jetzt von José Altuve nicht aus dem Kopf. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Abstand vielleicht nicht ganz so groß ist, wie man denkt.
Den habe ich tatsächlich jetzt nicht direkt parat, aber Marcus Simeon defensiv eines der besten oder der beste Spieler, von daher finde ich, die Defensive darf nicht unterschätzt werden und die reine Offensive wird deinem All-Star-Team nichts bringen. Deswegen bin ich umso gespannter, wen du bei dir auf der Third Base aufstellen würdest.
Für mich geht's da wieder zu den Guardians. Und zwar würde mein Vote auf der Third Base an José Ramírez gehen. 18 Home Runs, 63 RBIs, ein OPS-Wert von 863, eine absolut starke Saison. Und ich finde, die gehört honoriert mit einem All-Star-Voting.
Nicht bei Team Niklas. Mhm. Da werde ich nicht José Ramírez sehen, sondern ich gehe wieder mit den Baltimore Orioles. Wo du beim First Baseman bei Cleveland warst, gehe ich jetzt auch wieder auf das altbekannte Team. Baltimore Orioles, Jordan Westberg, insgesamt 70 Hits aktuell. Auch 14 Doubles und 5 Triples, hat die meisten aller Third Basemen in der American League. Hat 11 Home Runs geschlagen, 42 RBIs. Average von 277 und eine OPS von 833, gut. Bisschen schlechter vielleicht als Ramírez, aber an sich. Er gibt mir Action und die Action, die will ich beim All-Star-Game sehen.
Es hört sich so an, als würden meine Spieler keine Action bieten, aber das sind offensive Waffen. Und vielleicht sind sie in Doubles oder Triples etwas dahinter, aber dafür scoren meine
sehen.
Spieler.
Ich will Doubles, ich will Triples sehen, ich will die Jungs rennen sehen, ich will die nicht nur in Single hauen sehen, ich will die den ganzen Weg laufen sehen, ich will ein Inside the Park Home Run sehen, ich will richtig Action haben und das liebt mir mein Team. Deins ist so richtig so, machen wir nochmal ein Band, so richtig oldschool, bisschen mehr Action. Wer gibt dir denn auf der Shortstop-Position vermutlich wenig Action?
Wenig? Du willst Action? Dann musst du als Shortstop Gunnar Henderson nehmen von den Orioles.
Nein.
Warum nicht? Du nimmst die Orioles auf erster und dritter Base, aber Gunnar Henderson, der für mich beste Spieler bei den Orioles, kriegt von dir kein All-Star-Vote.
Ich kann dir genau sagen, weil Bobby Witt Jr. einfach eine geile Sau ist. Bobby Witt Jr., 98 Hits, Gunnar Henderson 77, 20 Doubles für Bobby Witt Jr., 13 für Gunnar Henderson, 17, wir wollen nicht besser machen als er ist, 7 Triples zu 4 von Gunnar Henderson und 11 Home Runs, gut, da hat Gunnar Henderson vielleicht das Doppelte, aber Bobby Witt Jr., 21, merkt ihr es, 21 Stolen Bases. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und Bobby Witt Jr. auch, wie Marcus Simeon, defensiv bockstark. Also von daher ist Bobby Witt Jr. offensiv und defensiv für mich der etwas kompaktere, bessere Spieler. Und deswegen Bobby Witt Jr., I'm all in.
Da muss ich sagen, da habe ich auch lange gehadert mit mir. Aber ich mag Gunnar Henderson einfach so sehr. Ich gucke dem so gerne zu, dass ich mich selbst verraten hätte, hätte ich ihn da nicht genommen.
Ja, ja.
Auch wenn ich deinen Take absolut nachvollziehen kann. Also da sind wir auf einer Wellenlänge. Da kann man, finde ich, beide guten Gewissens nehmen.
Das denke ich auch. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich gerne Henderson nehme, aber aufgrund der Tatsache, dass Bobby Witt Jr. auch noch defensiv der Bessere ist und halt natürlich seine 21 Stolen Bases und seine meisten Triples und Second Base Doubles, so ist es rum gemeint. Bobby Witt Jr., I'm all in und die Royals, unterschätztes Team, von daher will ich Orioles-Spieler auch, aber ich will Royals-Spieler auf jeden Fall im All-Star-Game sehen. Genauso wie nämlich auf meiner Catcher-Position mit Salvador Perez von den Royals. Den habe ich bei mir eingebucht. Aktuell hat er 15 Doubles und hat insgesamt 11 Home Runs geschlagen, Betting Average von 2,95. Von daher Salvador Perez von den Royals bei mir mit drin, einfach weil die Royals aktuell wirklich eine bockstarke Saison haben. Wer ist es bei dir?
Das stimmt. Mein Starting Catcher dürfte jedem spitzfindigen MLB-TV-Zuschauer bekannt sein. Doch. Vor allem durch die Werbepausen. Die sind wir jetzt ja, ich sage mal, zum Glück los. Aber ich sage so viel. It's a home run for Adley Rutschman. Ich weiß nicht, ob du den Einspieler jetzt hast, aber genau dieser Adley Rutschman ist mein Starting Catcher für mein American League All-Star-Team. Insgesamt 14 Home Runs, 53 RBIs, ein OPS-Wert von 809. Bockstark im Orioles-Team, eine absolute Granate. Schafft sehr viele Highlights für die Werbepausen bei MLB TV. Und darum geht mein All-Star-Voting da nach Baltimore.
Ich will aber kein Highlight von ihm mit einem schreienden Kommentator sehen, mit seinem Home Run. Das will ich nicht mehr. Ich habe das gerade irgendwie hinter mir gelassen, dass das nicht mehr so häufig vorkommt und bis gar nicht mehr vorkommt. Bin da super froh drüber. Von daher, Adley Rutschman, falls du uns hörst, unterlass es, beim All-Star-Game Home Run zu schlagen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kriege davon Albträume und wache nachts schweißgebadet schon wieder auf. Ja, gehen wir rüber zu den On-Fieldern.
Ich glaube, da dürfen wir relativ ähnlich unterwegs sein.
Es würde mich wundern, wenn du als Padres-Sympathisant und Fan euren Ex-Kollegen namens Juan Soto nicht mit reingenommen hast.
Natürlich. Juan Soto ist dabei, ja. Ich vermisse ihn sehr. Der hat sehr gut bei uns ins Team gepasst nach San Diego, spielt jetzt aber auch wieder eine Bombensaison bei den Yankees zusammen mit seinem Partner, mit seinem kongenialen Partner Aaron Judge. Beide für mich im Outfield gesetzt. Und jetzt nochmal die Frage, ich habe es schon mal vor einer oder zwei Folgen gefragt, für mich sind sie aktuell beide der beste One-Two-Punch der Liga. Und gerade jetzt, wo Judge so dermaßen on fire ist, also der brennt lichterloh, der Mann, finde ich, haben die Yankees da ein bockstarkes Outfield und da zumindest die beiden Plätze im All-Star-Voting sind für mich gesetzt, aber das siehst du wahrscheinlich ähnlich.
Ja, also ich habe auch bei mir Judge auf jeden Fall mit drinne, weil wenn ich Action sehen will, dann geht es natürlich auch um Aaron Judge definitiv nicht dran vorbei. Sein Saisonbeginn war ja gar nicht so gut, aber hat dann ja, ich glaube, ab Mai richtig, richtig gezündet gehabt. Steht jetzt aktuell bei 26 Home Runs und Soto und Aaron Judge haben auch beide die höchste OPS, beide über 1000 und das ist schon wirklich echt bockstark. Von daher Judge und Soto müssen beim All-Star-Game dabei sein. Und derzeit, wo natürlich dann jetzt Mookie Betts verletzt ist, gebe ich dir vollkommen recht, ist Judge und Soto bester One-Two-Punch in der MLB. Aber wie gesagt, das liegt nur daran, weil Mookie Betts leider gerade Schmerzen am Arm hat.
Boah, ich glaube, wäre der auch fit, wird eng werden momentan
ja, in der Form. Das stimmt. Definitiv. Aber eine Position verbleibt noch. Wen hast du denn dort genommen?
Ja, ich glaube, da müssen wir unterschiedlich sein, ne? Sonst macht das ja alles keinen Sinn hier. In Houston wird er, glaube ich, King Kyle Tucker genannt.
Bei mir nicht?
Nein, nicht.
Ja, bei mir ist das nicht geworden, aber warum hast du dich für ihn entschieden?
Insgesamt individuell auch wieder eine starke Saison von ihm. 19 Home Runs, 40 RBIs, ein OPS-Wert von 979. Also er spielt wirklich schon am oberen Ende, sag ich mal, des Leistungsgefüges. Und ich finde, der gehört zum All-Star-Game. Du willst Action, er bietet Action.
Ich gebe dir einen, der bietet mir noch viel, viel mehr Action. Und das ist auch ein Team, was auch mindestens einen Spieler beim All-Star-Game verdient hat. Jaron Duran von den Boston Red Sox. Die Boston Red Sox, erstmal eine geile Saison. Und ich will Action, er gibt mir Action. Der hat nämlich die meisten Hits. Hat 21 Doubles, ist damit Erster. Hat 10 Triples geschlagen, auch Erster, und 17 Stolen Bases, Erster. Jaron Duran is my guy.
Ja.
Und unser Designated Hitter, wen nehmen wir als Designated Hitter oder wen nimmst du als Designated Hitter?
Ich bleib bei den Astros und würde mein Voting an Jordan Alvarez geben, den für mich besten Designated Hitter in der American League.
Das kann ich tatsächlich definitiv unterschreiben. Ist in allen Kategorien, glaube ich, wenn ich das hier so überfliege, als designated Hitter am besten in der American League unterwegs. Aber was mir auffällt, du hast recht viel tatsächlich wohl die Astros dafür, dass die Saison gar nicht so gut ist. Du hast insgesamt, wenn ich
Drei.
das richtig notiert habe, drei Spieler. Das ist schon eine gute Auswahl. Definitiv würde ich jetzt so sagen.
Ja, darum sage ich ja auch immer wieder bei den Astros, ich glaube, irgendwann platzt der Knoten. Auch wenn das Problem wahrscheinlich weniger beim Betting liegt, eher beim Pitching.
Vermutlich. Kevin, wenn du jetzt mein Team hast und du dürftest eine Person aus meinem Team streichen, wen würdest du streichen und warum?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich muss mal gucken. Ich würde wahrscheinlich, also das Eindeutigste wäre für mich, glaube ich, auf Third Base John Westbrook, weil ich José Ramírez als Spieler individuell betrachtet, im Vakuum betrachtet, viel All-Star-Game würdiger finde als John Westbrook. Burke. Westbrook, sorry.
Er wird es dir verzeihen, denke ich. Ansonsten rufe ich ihn gleich eben an und sage, dass du ihn falsch ausgesprochen hast. Ja, das war unsere American League, unser Team.
Wen würdest du denn bei mir streichen, wenn wir jetzt hier schon
Ja,
das
ich dachte, du
Streichspiel?
fragst mich nicht mehr, deswegen
Ja.
bin ich schon weitergegangen. Wen würde ich bei dir streichen? Dadurch, dass ich einfach großer Bobby Witt Jr. Fan bin, möchte ich bei dir ganz gerne Gunnar Henderson streichen, weil ich finde Bobby Witt Jr., wie gesagt, offensiv bockstark und halt defensiv finde ich einfach stärker als Gunnar Henderson. Deswegen würde ich tatsächlich bei dir Gunnar Henderson rausschmeißen. Und einfach, wie gesagt, weil die Royals einfach so ein Team sind, was niemand so richtig auf der Agenda hat und dementsprechend ist halt auch Bobby Witt Jr., obwohl er so bockstark ist und halt der Franchise Player der Royals ist, echt unterm Radar und deswegen gibt Bobby Witt Jr. ein bisschen mehr Liebe. Danke.
Würde ich auch verstehen. Würde ich auch verstehen. Aber ich glaube, hier liegen wir auch aktuell im Trend, ne? Also was das Gesamtvoting angeht. Ich glaube, Gunner ist auf 1, Bobby ist auf 2. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt.
Ja, wie gesagt, bis zum 27. Juni geht es noch. Und da dürft ihr nicht nur die American League abstimmen, sondern natürlich auch die National League. Und deswegen gucken wir uns mal an, wie denn unsere Teams in der National League so aussehen. Das ist ja bekanntermaßen unsere Liga, meine aus den Dodgers und bei dir aus den Padres. Deswegen, ich
Jetzt
bin
wird's
gespannt.
spannend.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir da, sag ich mal, unser Fanboy raushängen lassen oder ob wir es objektiv betrachtet haben. Deswegen starten wir direkt mal mit
Ich
der
glaube,
First
das können wir
Base.
danach auch nicht
Vermutlich.
beantworten.
Es fehlt eine Neutrale, es fehlt die Schweiz hier gerade, die das Ganze
Ja.
neutral beurteilen
Lukas, wo
wird.
bist du?
Der ist ja auch in der National League unterwegs mit den Phillies.
Ja.
Also, wir sind hier alles National League Guys. Aber wen hast du bei dir auf der First Base?
Bryce Harper. Also mich würde es auch sehr wundern, wenn du einen anderen auf First Base hast, weil nachdem du letzte Folge so sehr von Bryce Harper geschwärmt hast, mit deinem Moment der Woche, mit seinem Soccer Slide in London, mit seiner absolut guten Saison, 15 Home Runs, 46 RBIs, 906 OPS, für mich eins der Gesichter der MLB, das nicht fehlen darf beim All-Star Game. Siehst du das anders?
Ja, ich gebe dir grundsätzlich gesehen recht. Und vielleicht denkt der ein oder andere, jetzt kommt der Fanboy-Moment direkt raus. Freddie Freeman, Mr. Nice Guy, ist bei mir drin. Freddie Freeman, ich nehme es vorweg, ich habe nur Dodgers-Spieler, nein, Spaß. Freddie Freeman ist bei mir tatsächlich dabei. Er hat nämlich mehr Hits als Bryce Harper. Er hat mehr, und das ist das, was ich ja sehen möchte, er hat mehr Doubles geschlagen als Bryce Harper, 6 Stück insgesamt mehr. Hat 2 Triples, Bryce Harper hat 0 und hat einen besseren Batting Average und bessere On-Base-Percentage, Slugging ein bisschen drunter, OPS fast ungefähr ähnlich. Von daher Freddie Freeman, Mr. Nice Guy, bei mir auf die First Base.
Ja, ich bin sprachlos.
Das ist
Ein
vollkommen nachvollziehbar.
All-Star-Game ohne Bryce Harper als Starter, das sehe
Es
ich nicht.
müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Und wenn dann Freddie Freeman steht, dann will ich einen Freddie Freeman auf der First Base sehen. Da möchte ich nicht so einen Bryce Harper, der nebenberuflich noch Fußballfan ist, dann sehen. Das war abseits,
Ach so.
das war einfach nur ein schöner Moment, aber es kommt nicht auf schöne Momente drauf an, es kommt auf Zahlen an. Und Freddie Freeman wird mir mehr Action liefern. Freddie Freeman, du bist dabei, du hast ein Bild von mir bekommen.
Ach, schön. Dann gehen wir mal auf die Second Base. Wen stellst du auf die Second Base?
Wen stelle ich auf die Second Base? Andersherum gefragt, wer ist eigentlich im Voting von der Community bisher auf Platz 1? Ich glaube, Luis Arraez, richtig?
Ja, und ich finde, da sieht man auch, also das haben wir jetzt bei manchen Positionen haben wir es, glaube ich, in der American League ein bisschen geskippt, dass das Voting der Community beziehungsweise des allgemeinen Fan-Votings, da geht es so ein bisschen auseinander. Ich habe so eine Stimme auch mal bei Instagram bei uns im Channel vernommen, dass man da mit dem Fan-Voting im Allgemeinen sehr unzufrieden ist. Luis Arraez, ein super Base-Hitter, spielt eine gute Saison bei den Padres, für mich aber nicht auf All-Star-Niveau. Also ein Home-Run ist zu wenig, um ein All-Star-Vote zu bekommen für mich, um All-Star-Starter zu werden. Und da, finde ich, sollte man den Personen, den Spielern, die vielleicht einen kleineren Markt haben, mehr Tribut zollen und da wirklich ein bisschen leistungsgerechter voten.
Also Luis Arraez, sagst du, würde mir wenig Action geben beim All-Star-Game.
Das sage ich so nicht, weil er trifft ja. Er hat einen guten Average. Für mich ist es dann am Ende nur, also vielleicht ist es auch seiner Rolle geschuldet. Und das sage ich jetzt, da blutet mir jetzt als Padres-Fan ja das Herz, wenn ich einem Padres-Spieler mein Vote verweigere. Aber ich finde, um in diese All-Star-Konversation reinzukommen, musst du am Ende auch ein paar mehr Home-Runs liefern zu diesem Komplettpaket, den du als Base-Hitter vielleicht lieferst. Weil natürlich ist Base-Hitting, Doubles, Triples, alles drumherum, ist natürlich super und super spektakulär. Aber die Highlights, die beim MLB-TV in der Werbepause gespielt werden, ne, das sind zu 85% die Homeruns, die aus dem Park fliegen. Und die will man dann sehen.
Zum Beispiel von Adley Rutschman. Aber wir sind in der National League und bei unserem Second Baseman. Und ich bleib meinem Credo treu. Ich will Action sehen und Action gibt mir Bryce Strong von den Milwaukee Brewers. Milwaukee Brewers, die sollen auch ein bisschen Liebe bekommen. Deswegen habe ich auch einen Brewers mit reingenommen. 26 Stolen Bases. Ich will Base Stealing sehen. Deswegen Bryce Strong ist bei mir drin. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, wen du genommen hast.
Was schätzt du denn?
Ich schätze, dass du wahrscheinlich bei den Arizona Diamondbacks bist und mit Ketel Marte gehst.
Ganz genau.
Wobei und bevor du ihn verteidigst, möchte ich nur sagen, ich will keinen Diamondback-Spieler drinnen sehen, weil die Saison für die einfach zu schlecht ist.
Ja, verstehe ich, aber das All-Star-Voting bezieht sich ja nicht aufs Team, sondern auf die individuelle Leistung des Spielers. Und da hat Ketel Marte, finde ich, eine All-Star-würdige Leistung bisher gezeigt. Wobei ich selber sagen muss, ohne mein Vote jetzt direkt vom Bus zu werfen, ich fand das Second-Base-Voting in der National League relativ uneindeutig. Also ich konnte mich da nicht so entscheiden. Ich finde, das fällt so hinter den anderen Positionen, wo man direkt zwei, drei Leute im Kopf hatte, fällt das so ein bisschen ab, finde ich.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und ich könnte es mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich auf der Third Base ein bisschen einfacher wird. Wen hast du bei dir in der Third Base? Und enttäusch mich jetzt nicht.
Ich gehe auch fest davon aus, dass wir da gleich sind. Ich habe Alec Bohm von den Phillies.
Und du? Den habe ich auch. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mir einen anderen schnell noch rauspicke, der echt schlecht gewesen ist, aber es ist jetzt keiner in der kurzen Zeit eingefallen. Nee, auch Alec Bohm, definitiv in London gesehen, no doubt, der muss mit rein. Mega, mega geile Saison und jetzt vor allem, ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt am Wochenende in der Serie gegen die Orioles, war das? Gegen was? Ja. Die Orioles, ja. Mit 8 Hits und 13 At-Bats, der ist gerade richtig heiß unterwegs, von daher, den will ich beim All-Star-Game gesehen, definitiv.
Ja. Aber auch da sieht man wieder, auch beim Third-Base-Fan-Voting, sieht man mit Platz 2 Manny Machado, dass das Fanvoting vielleicht eher den Namen des Spielers votet und nicht die aktuellen Leistungen. Also Manny ist für mich ist er gar nicht so richtig in diese Saison angekommen bislang oder bewegt sich dauerhaft in einem Slump, je nachdem, wie man es will. Auf jeden Fall sind wir da vom All-Star-Game eigentlich weit weg und er ist momentan auf Platz 2 im allgemeinen Fanvoting und das sehe ich da eigentlich nicht. Auch da leider die Padres sehe ich nicht im All-Star-Game, dafür gleich noch andere.
Definitiv, aber ich will vielleicht nur mal kurz auf die Frage oder was du auch vorhin selbst gesagt hast, weil den Kommentar hatte ich auch auf Instagram gesehen gehabt bei uns. Logischerweise, weil ich den Kanal verwalte. Aber ganz kurz nur vielleicht auch meine Sache dazu. Also klar, es ist natürlich schwierig, weil letzten Endes natürlich viel Name einfach in so einem Voting mit rein spielt. Aber letzten Endes ist ja auch der Fan, der dieses Produkt konsumiert und der dieses Spiel einschaltet. Von daher, warum das Ganze verwehren und sagen, nö, also wir von der Presse entscheiden. Oder ich glaube, bei der NFL entscheiden sie ja auch, ist es ja so ein 50-50-Ding. Und man hat es schon mehrfach gehört, die Spieler werden dann nach dem Training und nach dem Spiel müssen nochmal eben schnell Votes abgeben. Und dann ist ja auch, ja, den habe ich mal gehört, den wähle ich. Von daher haben ja, glaube ich, die Spieler auch gar nicht so ein großes Interesse daran, irgendwas zu wählen. Und von daher finde ich es eigentlich wohl richtig, dass die Fans entscheiden können, weil die schalten es ein, die sind der Konsument von dem Produkt. So hart das jetzt letzten Endes klingt, aber so ist es ja letzten Endes. Und wenn da irgendwelche Spieler spielen, die sehr, sehr gut sind, aber vielleicht dem allgemeinen Baseball-Fan jetzt erstmal vom Namen her nicht sagen, dann wird er wahrscheinlich nicht einschalten.
Wahrscheinlich nicht. Nee, da hast du recht. Ich glaube, in der NFL ist es tatsächlich so, dass man das All-Star-Voting für die Fans hat und man hat noch die All-Pros, die durch, lass mich nicht lügen, Medien und Spielern, Coaches irgendwie entschieden werden. Und das fände ich weiß nicht, gibt es so ein Format auch für die MLB? Das fände ich mal ganz interessant, wenn die Spieler sich selbst voten könnten und deren Line-Up zusammenstellen.
Das gibt's bestimmt, frag mich jetzt nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall zum Saisonende wird es auf jeden Fall noch eine Basis-Loaded-Podcast-Kürung geben, wen wir denn in den jeweiligen Kategorien oder in den jeweiligen Positionen auf 1, 2 oder
3. Das wird schön, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Da freue ich mich auch drauf, welche Spieler mir am meisten Action gegeben haben in der Saison. Welcher Shortstop soll dir denn am meisten gefallen bisher oder hat dir ja bisher am meisten gefallen in dieser Saison?
Ja, hat man vielleicht schon öfter mal rausgehört bei mir. Kurz vorab, bevor ich sage, ich finde Shortstop in der National League für mich eine der tiefsten Positionen. Also da kann ich runtergehen. Jetzt, wenn ich Mookie Betts noch mit reinnehme, habe ich 4 Leute, die ich ohne schlechten Gewissens ins All-Star-Game voten könnte mit meiner ersten Stimme. Aber meine unangefochtene Nummer 1 ist mein über 1,90 großes laufendes Highlight-Tape, Eddie De La Cruz. Und ich glaube, auch wenn der Name Mookie Betts größer ist, ich hätte Ellie trotzdem gewählt, weil er bietet dir mehr Action. Und das zu widerlegen, ist jetzt deine Aufgabe als Dodgers-Fan, dass Mookie Betts mehr Action bietet als Ellie De La Cruz.
Okay. Mookie Betts ist nämlich bei mir auf Platz 1. Jetzt kann ich mich aber schön aus der Sache eigentlich rausreden. Mookie Betts wird verletzungsbedingt nicht beim All-Star-Game teilnehmen können, deswegen wäre dann auch bei mir Eddie De La Cruz. Aber trotzdem finde ich, dass Mookie Betts halt diese Auszeichnung verdient hat, deswegen setze ich ihn auch in meinem Team rein, auch wenn ich weiß, dass er nicht spielen kann. Womit begründe ich das? Eddie De La Cruz 64 Hits, Mookie Betts 86 Hits. Wer hat mehr Doubles geschlagen, trotz dessen, dass Eddie De La Cruz, wenn er rennt, aussieht wie Usain Bolt? Hat Mookie Betts trotzdem mehr Doubles geschlagen und auch bei den Triples halten sich beide mit 3 die Waage. Von den Home Runs her, das ist bei Eddie De La Cruz 12, Mookie Betts hat 10.
Wollen wir noch auf die Stolen Bases eingehen? Können wir das nochmal vergleichen?
Nee, da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, weil wir gehen eher auf die Strikeouts ein. Und deswegen hat nämlich Eddie De La Cruz 97 Strikeouts einstecken müssen und ein gewisser Mookie Betts nur 34. Und außerdem ist Mookie Betts, finde ich, Eddie De La Cruz hat auch Swag, das muss man sagen, aber Mookie Betts auch. Und Mookie Betts hat den höheren Batting Average, hat die höhere On-Base Percentage, hat die höhere OPS. Mookie Betts, es tut mir so leid, dass du verletzt bist und wir dich leider nicht beim All-Star-Game sehen werden, aber dafür erhol dich bitte gut und komm wieder zurück und werd wieder unser Lead-Off-Hitter, sodass wieder Otani auf 2 bzw. auf 3 gehen kann. Mookie Betts, Kuss aufs Auge.
Und da kommen mir ja fast die Tränen. Wir können uns ja einigen. Ich habe einen Kompromissvorschlag an der Stelle. Wir können sagen, Mookie Betts ist der bessere Slugger, aber dafür ist Eddie De La Cruz der spektakuläre Baseballspieler.
Mit einem weinenden Auge würde ich das unterschreiben, ja. Und die Hand würde dabei zittern, wenn ich es unterschreibe. Ja, Mookie, ich liebe dich trotzdem.
Nochmal kurz, ich habe gerade noch die Tiefe der Position angesprochen, bevor wir jetzt weitergehen zu den Catchern. Ich finde, Willy Adames und Francisco Lindor spielen beide auch eine absolut starke Saison. Also Adames von den Brewers und Lindor von den Mets. Und ich glaube, wenn sie auf anderen Positionen im Infield spielen, hätten sie auf jeden Fall definitiv, könnten wir einen Case aufmachen, dass wir daraus Starter fürs All-Star-Game machen.
Ja, definitiv. Gerade jetzt auch Lindor mit dem, wo es aufgeht bei den Mets, hätte es jetzt, sag ich mal, wenn die erste Saisonteil nicht da wäre, wäre beim Rennen durchaus gut mit dabei, denke ich auch. Ja. Catcher. Wen nehmen wir als Catcher?
Relativ eindeutig, hätte ich gesagt. Also ich nehme als Catcher William Contreras von den Brewers. Spielt eine starke Saison in einem starken Brewers-Team. Mehr Liebe für den Milwaukee-Markt.
Ja. Ist auch mal zweiter Brewer, wenn man so möchte. Der zweite von den Milwaukee Brewers. Starke Saison, definitiv. Und Will Smith von den Dodgers. Wollte ich jetzt nicht nochmal mit rein in den nächsten Dodger. Nein, das Contreras auch definitiv besser unterwegs. Von daher sind wir uns da mal einig. Aber ich denke, das könnte sich jetzt gleich wieder ändern bei unseren Unfiltern.
Ich glaube gar nicht. Ja, werden wir sehen.
Dann bin ich mal gespannt. Sonst sag einfach mal erst direkt deine drei, weil es sind ja drei, die man auswählen kann bei den Unfiltern. Wen hast du dort eingeloggt?
Ich nenne mal zwei und beim dritten möchte ich ein bisschen mehr was dazu sagen. Dann wir machen erstmal beide zwei und dann gucken wir mal.
Also wenn du sagst, dass du mehr sagen willst, dann ist es definitiv ein Spieler von den Padres, richtig?
Ganz genau.
Ja.
Du hast mir diese Folge habe ich doch mein Padres-Content als Bühne.
Den habe ich dir doch direkt am Anfang gegeben.
Ja, da war ich noch ein bisschen wackelig. Jetzt bin ich warm. Jetzt können wir starten.
Wenn es immer so weitergeht, ne, dann.
You have made me very angry. Very angry indeed.
You have made me very angry. Da machst du mich tatsächlich dann sehr, 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 sehr sauer. Es war so sauer, dass es direkt nochmal abgespielt wird.
Nein. Ich starte dann mal, um dich zu besänftigen, mit einem Dodger im Outfield. Teoscar Hernandez. Schön.
Ja.
17 Home Runs. Ich finde, der spielt eine super Saison. Gerade auch jetzt so in den letzten Wochen wird er immer wärmer. Und ich finde, das ist ein legitimes All-Star-Voting. Ich denke, da wirst du mir nicht widersprechen.
Nehme ich dir vorweg, steht bei mir auf der Liste 17 Home Runs eingeloggt.
Sehr gut. Nummer 2, Fernando Tatis Jr. Muss ich dazu noch was sagen? Für mich mein persönlicher Lieblingsspieler, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn ich Eddie de la Cruz sehr gerne zugucke, ist Fernando Tatis, da geht mein Herz auf. Spielt wieder eine starke Saison, auch wenn er sich zwischenzeitlich mal im Slump befunden hat, beziehungsweise immer mal wieder reinrutscht. Die Konstanz nach seiner langen Sperre fehlt ein bisschen, aber trotzdem definitiv All-Star-würdig. In der Defense wie in der Offense.
Nehme ich dir auch wieder direkt mit ab, ist auch bei mir eingeloggt.
Und jetzt wird's interessant.
Wen wäre es bei dir? Du wolltest zu einem Spieler mehr sagen und ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte, richtig?
Ganz genau, das ist der letzte und der komplettiert dann mein Cali Outfield. Und ich wähle mit meinem letzten All-Star-Vote im Outfield Jerickson Profar. Oder dir besser vielleicht bekannt als Mr. Irrelevant. Spielt eine bärenstarke Saison. 10 Home Runs, 47 RBIs, ein OPS-Wert von 903. Ist sehr flexibel im Lineup einsetzbar. Ich finde einer der besten Padres-Spieler tatsächlich in dieser Saison. Und das, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, das ist ein Free-Agent-Signing. Und preis-leistungstechnisch ist es für mich top 5 MLB-weit. Der Mann verdient für diese ganze Leistung, die er gezeigt hat, 1 Million garantiert mit Boni 2,5 Millionen für ein Jahr.
Also und kommt auf seinen Boni.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Gehe ich auch von aus.
Aber das, finde ich, ist einfach eine bärenstarke Saison, bärenstarkes Signing. Hätte man so vorher nicht erwartet, weil das ein typischer Guy war, der so zwischen Lineup und Bench so ein bisschen pendelt. Sag ich mal, man musste im Outfield nach dem Soto-Trade was machen, hat sich da für Profar entschieden. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so ein bisschen als Übergangslösung. Und der Mann liefert komplett ab. Und darum ist das für mich einfach nur gerechtfertigt.
Wenn man es nicht besser wüsste und du gerade gesagt hast, dass Fernando Tatis Jr. einer deiner Lieblings- oder Lieblingsspieler ist, würde man denken, dass Mr. Irrelevant deine große Liebe des Lebens ist. Nein. Aber nein, schöner Vortrag von dir und hat ja auch eine gute Saison gespielt und ich habe auch geliebäugelt, ihn auch bei mir mit reinzunehmen, aber ich habe gedacht, ich kann nicht zwei Padres-Spieler mit in meinem Lineup reinsetzen. Deswegen bin ich nach Sympathie.
Du stehst dir selber im Weg.
Ich bin nach Sympathie werden gegangen und habe Brandon Nimmo mit reingenommen. Der ist so sympathisch. Ich habe ja in London, ich stand, glaube ich, eine halbe Stunde neben ihm, als er mit Spielern von West Ham United vom Premier League Club gesprochen hatte und über Gott und die Welt. Und der Typ ist wirklich so sympathisch. Und jetzt, seitdem aus London zurück ist, liefert der gerade tatsächlich auch richtig, richtig stark ab. Also läuft gerade sehr, sehr heiß. Also von daher habe ich nicht jetzt nur aus Sympathiewerten, sondern auch spielerisch gesehen, ist er sehr, sehr gut gerade unterwegs. Von daher Brandon Nimmo, dir gebe ich auch einen Kuss aufs Auge.
Ich finde es ja lustig, dass die Sympathiewerte aus London für Brandon Nimmo zählen, für Bryce Harper aber nicht.
Ja, vielleicht hast du mich jetzt da erwischt, aber Brandon Nimmo war halt dann nochmal ein bisschen sympathischer. Und das hat jetzt einfach dazu gespielt. Ich möchte Action sehen, ich möchte coole Typen sehen und da zählt Brandon Nimmo für mich mit dazu. Von daher, Brandon Nimmo, Kuss aufs Auge.
Sehr schön.
Designated Hitter. Und wenn du mir jetzt nicht einen Dodger-Spieler liefert, dann beende ich den Podcast nach einer Stunde und 11 Minuten.
Ich habe Shohei Ohtani. Kennst du den?
Kannst du es nochmal sagen? Wait.
Ich habe tatsächlich einen Dodger-Spieler, der ist relativ bekannt. Er heißt Shohei Ohtani.
Habe ich noch nie von dem gehört. Erzähl mir mehr von dem.
Manche sagen, er ist vielleicht der beste aktuelle Spieler in der MLB. Andere sagen, er ist vielleicht der beste Spieler all time.
Erzähl mir noch mehr. Du machst mich ganz interessant. Ich habe noch nie von dem Typen gehört, aber der scheint ganz nett zu sein und ganz gut zu sein.
Um jetzt diesen Dodgers-Hype mal wieder ein bisschen zu relativieren, was ich auch sehr interessant finde, bevor du mir sagst, dass du auch Ohtani gewählt hast.
Offensichtlich.
Ein anderer Designated Hitter in der National League liefert auch extrem ab, nämlich Marcell Ozuna von den Braves. Und der ist, was die Statistiken angeht, mehr oder weniger on pace mit Ohtani. Und das finde ich echt bemerkenswert, muss ich sagen.
Ja, ich habe gerade mal seine Line hier aufgeschmissen und ja, ich gebe dir vollkommen recht, es sieht sehr, 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 sehr gut aus. By the way, eine Platz darunter ist Kyle Schwarber und deswegen, wenn Lukas jetzt hier wäre, hätten wir, glaube ich, noch eine weitere Diskussion, aber das ist ein anderes Thema. Aber zu Ozuna und warum Ohtani für mich dann wieder fürs All-Star-Game noch mehr gemacht ist. Erstmal, ein All-Star-Game ohne Ohtani will ich nicht sehen, deswegen Ohtani. Und Ohtani hat 16 Stolen Bases, Ozuna hat keinen einzigen Stolen Base. Und auch meine beliebte Statistik, Ohtani hat mehr Doubles und mehr Triples als Ozuna. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Ozuna, mega, mega starke Saison. Von daher hätte er es natürlich auch verdient, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, du hast gerade schon mal kurz EM-Fußball gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Manuel Neuer und Ter Stegen aktuell. Ja. Ich glaube, Ozuna hat einfach Pech, dass dann Ohtani einfach vor ihm steht und dementsprechend sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mehr Votes bekommt und auch von uns beiden mehr Liebe bekommen hat.
Ja, und glaub mir, wäre Ozuna irgendwo ein Müh besser gewesen, ne? Dann hätte ich hier einen Case aufgemacht und hätte gesagt, lass uns Ozuna wählen.
Das hätte ich hier aber sowas von geschlossen, diesen Case. Also
weil ich von Ohtani, ich sag dir auch ganz, ganz einfach warum, weil ich von Ohtani einfach auch erwarte, dass er besser ist als jeder andere aus seiner Position. Und das ist mir egal. Also der schließt den Rekordvertrag im Sport ab. Und da ist es mir egal, warum er in einem Stat nicht besser ist. Der hat für mich der beste Spieler zu sein.
No pressure von Kevin. Ohtani, nimm das. Du musst in allem der Beste sein. Du kriegst den größten Vertrag. Ich werde meinem Buddy Mookie Betts Bescheid sagen, dass er das an Ohtani ausrichten soll.
Und der macht das.
Wenn Ohtani damit nicht...
Ja, er liefert ja auch ab. Ne? So ist es ja nicht. Aber das ist auch meine Erwartungshaltung. Und wenn ich dann... Also Ozuna war... Ich habe noch vor einer Woche
guckt, war statistisch leicht besser, abgesehen was von den, was die Stolen Bases etc. angeht. Auch da will ich ihn jetzt gar nicht so verteidigen, aber er ist, was die Stolen Bases angeht, von der Athletik her mehr Designated Hitter als Otani von der Athletik her Designated Hitter ist. Wenn man das vielleicht richtig versteht. Darum fand ich die Saison von ihm sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Von Otani ist sie nicht weniger bemerkenswert, aber entspricht halt mehr meinen Erwartungen. So kann man es, glaube ich, am besten ausdrücken.
Schön gesagt. Und um auf Otani nochmal zurückzukommen, es gibt den nächsten Bubblehead-Tag von Otani mit seinem Hund.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ich bin kurz davor, nach L.A. zu fliegen. Ich will diesen Bubblehead mit seinem Hund haben. Das wäre so schön, wenn ich den haben könnte. Also wenn irgendjemand von uns in Los Angeles ist, bei diesem Spiel, an diesem Tag, steckt zwei ein. Ich nehme gerne einen. Dankeschön. Kevin, das war das große Bases Loaded Podcast All-Star Game Voting 2024. Und diejenigen, die gut aufgepasst haben, werden wahrscheinlich festgestellt haben, da fehlt ja noch ein wichtiger Part des Spiels, und zwar die Pitcher fehlen. Und das werden wir nächste Woche noch mit aufnehmen, wo wir dann unsere Pitcher fürs All-Star-Game küren. Und ich glaube, könntest du mir vorstellen, dass es da zu einer ähnlichen Diskussion führen wird. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Votes von uns hochladen, dass ihr auch genau nachvollziehen könnt, wen haben wir ausgewählt. Und dann lasst mir ein bisschen Liebe da, Kevin ein bisschen Hass da. Und
Hallo, das ist doch nicht. Nein, so nicht.
Nein, aber es stimmt auf jeden Fall mal gerne ab, welches All-Star-Team euch am meisten zusagt. Das von Lukas kriegen wir auch mit rein. Und dann schreibt und kommentiert mal gerne, was ihr von unseren Teams haltet und vielleicht auch, wie ihr selber abgestimmt habt, macht davon einen Screenshot, schickt uns gerne zu und dann stellen wir das auch bei uns mit online.
Sehr schön.
Das Wochenende steht kurz vor der Tür, Kevin. Das wird wieder Zeit für unsere Serienempfehlung und ich habe es vorhin ja schon mal kurz so weggenommen. Die Yankees sind mal wieder überraschenderweise dabei, aber es ist halt auch ein geiles Spiel. Die Atlanta Braves sind zu Gast. Lukas hatte schon abgestimmt. Lukas, hält es für die Atlanta Braves? Stimmt für das Konkurrenzteam ab. Ein bisschen überraschend gewesen, aber naja, vielleicht straft er uns Lügen. Wie tippst du?
Ich tippe 2-1 auf die Yankees. Für mich sind die Yankees einfach, ich kann nicht gegen die Yankees tippen. Ich weiß nicht, warum.
Das geht irgendwie nicht, ne?
Nein.
Das geht echt nicht. Das ist verdammt schwierig, definitiv. Gebe ich dir, außer als sie gegen die Dodgers gespielt haben, da habe ich für die Dodgers getippt und das war richtig. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, aktuell gegen die zu tippen, weil sie wirklich sehr, sehr gut aussehen. Zweites Spiel. Milwaukee Brewers sind im Petco Park zu Gast bei deinen San Diego Padres. Was tippst du? Vier Spiele. Geht heute Nacht schon los.
Ja, ich würde wahrscheinlich einen Split tippen, aber ich halte es mal mit dem Padres und sage, die gewinnen 3-1.
Lukas und ich gehen beide mit einem Split 2-2. Ich habe auch ich habe so ein bisschen von dem Pitching-Matchup so ein bisschen eine leichte Tendenz gerade zu den Padres gehabt, aber habe gedacht, es sind die Padres, das wird ein Split.
Jetzt ging die Achterbahn ja nach unten. Jetzt ging die Achterbahn ja nach unten, jetzt kommt sie wieder hoch.
Aber sie spielen ja zu Hause, also vielleicht muss ich doch nochmal auf 3-1 abtippen, weil sie sind ja nur auswärts gut. Aber das hat man jetzt in den letzten Spielen auch nicht gesehen. Die Mets sind zu Gast bei den Chicago Cubs. 3 Spiele. Ja. Lukas tippt ein 2-1 für die Chicago Cubs. Was hast du?
Ich bin bei Mets. 2-1 für die Mets.
Da gehe ich bei dir auch mit, weil die Mets, ich habe es vorhin schon mal ein paar Mal gesagt, die Mets sind jetzt nach London wirklich sehr, 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 sehr gut unterwegs.
Ich glaube, 7-1 stehen die gerade nach London. Ne?
Ja, da war ja das Meme ist ja so ein bisschen viral gegangen von dem Maskottchen, was auch immer das für ein Maskottchen war. Kannst du mir das
Grimace sagen? Grimace. Ja, das ist eine. Kennen? Ich habe gegoogelt, ich wollte es wissen. Ich kannte es auch nicht. Grimace ist eine Figur aus dem McDonald's-Universum.
Nein, Meckes hat Metz nach oben gepusht. Geil.
Ja, das ist so eine Figur davon. Und irgendwie haben die daraus jetzt so ein Maskottchen gemacht. Und warum auch immer durfte der, das weiß ich jetzt nicht, warum auch immer durfte der den First Pitch werfen. Und seitdem er das gemacht hat, stehen die Mets jetzt 7-1. Bis gestern noch 7-0.
Und demnächst ist bei den Yankees dann Ronald McDonald. Ronald McDonald fände ich geiler, wenn der den First Pitch machen würde. Der, ja. Das wäre ein bisschen geiler. Ich glaube, das schlage ich den Yankees mal vor. Vielleicht sehen wir demnächst Ronald McDonald da auflaufen. Das sind dann unsere Tipps fürs Wochenende. Also wie gesagt, Braves, Yankees, Brewers, Padres, 4 Spiele und Mets gegen die Cubs. In der Tabelle sieht es aktuell wie folgt aus. Kevin, wir beide dümpeln da unten noch aktuell drum mit 8 Punkten, aber in Schlagdistanz zu euch, zur Community mit 9 Punkten. Mhm. Und Lukas ist 16 Punkten weit voraus aktuell. Aber es ist ja bis zum All-Star-Game, bis zum ersten Break noch ein bisschen hin. Kevin, bevor ich gleich den Abspann aufspreche, hast du noch was zum Schluss zu sagen?
Nein, war schön zu zweit, oder?
Denke ich auch. Ja. Damit wollen wir jetzt nicht Lukas unter den Bus werfen. Lukas, wir haben dich natürlich auch lieb, du bekommst von uns auch
eine natürlich.
Aber es hat mir Spaß gemacht, Kevin. Und liebe Community, Abspann. Folgt uns auf Instagram, abonniert unseren WhatsApp-Channel, bekommt ihr immer neue News. Und wir haben es auch die Tage nochmal hochgeladen. Wir haben einen Discord-Channel, da sind jetzt mittlerweile über 100 Leute. Das ist schon echt beachtlich. Und da ist rege Beteiligung auch zu diversen Themen. Also wir haben da verschiedene Kanäle, Deutscher Baseball, MLB, Fragen, Merch, MLB The Show. Kommt da auf jeden Fall mal rein. Wir werden es auch nochmal wieder hochladen mit dem Link direkt dahin. Und natürlich alles komplett kostenfrei. Und dann könnt ihr euch mit der deutschen Baseball-Community austauschen. Da könnt ihr uns dann auch immer schreiben, wie ihr die aktuelle Folge gefunden habt. Und lasst natürlich dann auch gerne ein Abo und ein Feedback bei dem Podcast-Sender eures Vertrauens da. Ganz wichtig, geht in die heimischen Ballparks, wie zum Beispiel jetzt am 22.06. in der Bayernliga, wo die Erlangen White Sox, die bestimmt besser sind als die Chicago White Sox, auf die Laufer Wölfe treffen. Samstag um 12 Uhr und 14.30 Uhr. Bundesliga wird auch gespielt und an diesem Wochenende. Wer nicht dabei sein kann an diesem Wochenende, der schaltet sonst bei YouTube ein. Die Teams haben Livestreams, zum Beispiel die Stuttgart Reds übertragen. Am Freitag um 19 Uhr und Samstag um 14 Uhr das Spiel gegen Heidenheim. Die Regensburg Legionäre übertragen die Partie gegen Mainz am Freitag auch um 19 Uhr und am Samstag um 13 Uhr. Und sonntags steigt dann Steelers TV, die wir ja schon zu Gast hatten, um 14 Uhr ein. Zum Derby Hamburg gegen Doren. Und ansonsten, wenn es euch generell baseballtechnisch gefällt, schaut mal einfach, wo bei euch in der Nähe ein Verein ist und probiert es einfach selber aus. Macht nämlich verdammt viel Spaß. Kevin, hat mir Spaß gemacht. Schöne Folge.
Mir auch.
Schöne Diskussion. Gucken wir, welches All-Star-Team erfolgreich wird. Wer mehr Stimmen, sag ich mal, von uns oder was die höhere Übereinstimmung bekommt. Aber ich bin schon gespannt nächste Woche auf unsere Pitcher. Von daher.
Ich freue mich schon, ja.
Schöne Woche. Bis nächste Woche. Haut rein.